Mythengelaber. 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 Über Götter und die Welt. Mythengelaber.
Hallo Uwe.
Hi Tillmann.
Ich habe jetzt mal eine Frage und ich muss dich gleich mal erstmal beruhigen. Also es ist die Frage ist aus rein philosophischen Interesse. Also steckt jetzt
da
nicht irgendwas.
Beruhigt.
Ja genau, es steckt jetzt da nicht irgendwas Wirkliches dahinter, aber ich frage mich.
Philosophie ist nicht wirklich.
Okay, geil. Ich merke schon, du bist on fire, ist gut. Nee, du wirst gleich merken, was ich meine. Also, was ich mich frage, nehmen wir mal an, das wäre jetzt die allerletzte Podcast-Folge, die wir je aufnehmen würden. Also, weil, keine Ahnung, weil das Internet verboten wird oder sowas, oder weil ich nach Australien auswandere und wir würden es nur noch heute aufnehmen, um dann nie wieder. Über was würdest du reden wollen?
Oh, jetzt muss ich kurz nachdenken.
Jetzt habe ich mir schon gedacht, also ich frage mal kurz ein bisschen so rum noch, so würde ich das jetzt unter Druck setzen, dass du jetzt noch was vollkommen lieferst, oder würdest du jetzt erstmal nachdenken, über was haben wir schon alles geredet, was fehlt noch, was, um das Ganze abzuschließen, oder gibt es irgendwas, was du denkst, wir haben noch zu wenig drüber geredet, oder?
Ich denke, wir sollten noch mal mehr über uns reden, warum wir das gemacht haben, was unsere Intention war.
Okay, gut.
Und vielleicht auch, was wir gerne anders gemacht hätten. Solche Dinge, also.
Okay, interessant. Dann, weil ich, das passt also dem über das, was ich gerne reden würde. Und zwar, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir haben eigentlich noch gar nicht über den Sinn des Lebens geredet. Haben wir das schon?
Den gibt es ja auch nicht.
Ja, okay, dann wäre es jetzt einfach beantwortet, die Frage, so ganz einfach. Aber das sehen ja nicht alles so. Und die Frage an mich wird dann, wenn du jetzt schon so platt daherredest, was ist dein Antrieb zu leben?
Das ist eine sehr gute Frage. Natürlich hat Leben Sinn. Also ich würde tatsächlich das erstmal ganz einfach einteilen. Biologisch gesehen wäre der Sinn schon, sich irgendwie fortzupflanzen oder zumindest mal sein eigenes Leben zu erhalten. Nicht so blöd wie ein Lemming, jetzt die nächstbeste Klippe runterzuspringen.
Ob die das wirklich machen, aber okay.
Ja, aber das ist eine Metapher. Ich meine nicht das
okay.
Tier.
Okay.
Und auf der anderen Seite sehe ich schon Sinn in Dingen, die ich tue.
Okay, aber ich finde das mit dem Sinn und der Biologie, da muss ich schon mal ein bisschen einhaken, weil man kann natürlich immer sagen, dass die Reproduktion sinnvoll ist, aber ich finde, das Problem daran ist, dass Sinn eigentlich kein biologischer Begriff ist. Also biologische Begriffe sind halt was wie Habitat, Prädator, Photosynthese und so weiter. Das sind biologische Begriffe, aber
ja.
Sinn ist ein philosophischer Begriff. Und deswegen würde ich das irgendwie, dass Fortpflanzung sinnvoll ist, finde ich aus philosophischer Sicht erstmal eine schwierige Aussage.
Aus philosophischer Sicht?
Ja.
Weil es einfach nur quasi, dass unser Leid auf der Erde perpetuiert und an die nächste Generation weitergibt.
Das meine ich ja überhaupt gar nicht. Aber das, also, wenn man allgemein von Sinn redet, dann, also nicht wir als, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, ich höre da bei dir schon einen Atheisten raus, sage ich mal so. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich eher inzwischen nicht mehr Atheist bin, sondern Daoist. Aber für viele gläubige Menschen ist ja der Sinn, ist es irgendwie was von Gott Gegebenes, der sagt, man soll so und so leben. Ich weiß gar nicht, ich habe die Bibel ja nur auszugsweise gelesen. Aber da gibt es ja, glaube ich, irgendwas.
Ja, wobei der Sinn, also ich bin jetzt auch nicht
was
so dermaßen bibelfest, aber der Sinn im Christentum ist ja eher in den Himmel zu kommen. Also ein gottgefälliges Leben zu führen.
Das ist natürlich krass, einfach so, das Leben hier nur als Durchgangsstation.
Genau, genau.
Und das Sinn des Lebens hier ist es so zu leben, dass man in den Himmel kommt. Okay, also ich weiß nicht, ob das so korrekt ist. Gibt sicher verschiedene Strömungen auch im Christentum.
Ja.
Aber im Prinzip komme ich damit schon klar. Ich finde jetzt das Interessante noch, also ich finde drei Sachen interessant bei deiner Antwort. Das erste ist, ich finde ja, wir sind ja kurz vor der Akme oder wie wir festgestellt haben, auch vom Schwabenalter, denn ein Schwabe ist ab 40 gescheit.
Ja.
Und ist ja alles super da in dem Alter. Ich vermisse manchmal aber noch diese Gespräche, die man in der Jugend hatte mit 17 oder so hat man noch viel öfters über so den Sinn geredet. So. Und dann auch so, was willst du und was ist dein Sinn? Ja. Gibt es einen Sinn?
Und es ist vielleicht auch eine sehr naive Herangehensweise an das Leben. Mit 17 ist man eben noch nicht so erfahren und hat das ganze Leben noch vor sich und man malt sich vieles auch aus und ist auch vollkommen okay und richtig so. Und ich finde, das ist auch eine Fähigkeit, die man sich behalten sollte. Aber ein Stück weit relativiert sich das, glaube ich, ich will jetzt nicht sagen im Alter, aber je älter man wird, weil man eben auch lernt, mit komplexen Situationen dann umzugehen, beziehungsweise vielleicht nicht immer das Maximum rausziehen zu müssen, was man als junger Mensch vielleicht noch mehr das Bedürfnis hat. So, jetzt wird es der beste Sommer meines Lebens oder ich will unbedingt dahin fliegen und so. Also es ist ja schon gut, Ziele zu haben. Ich bin jetzt kein Freund von so einer Bucketlist, wo man abhakt, da war ich.
Aber die haben wir ja eher als die Jugendlichen. Ich glaube, dass wir
weil wir in der Sinnkrise sind.
Weil wir auch zu wenig Zeit haben. Also wir sind in der Tretmühle den ganzen Tag und dann denkt man so, oh Gott, okay, wie kann ich jetzt die Zeit noch nutzen? Und ich glaube, in der Jugend, also mit 17, ich kann mich auch nicht mehr an alles erinnern, aber da denkt man gar nicht so konkret, da träumt man vielleicht, das ist aber nicht so konkret. Und bei uns.
Aber was glaube ich der große Unterschied ist, in der Jugend, oder zumindest ging es mir so, da ist der Tod einfach noch extrem weit weg. Kinder, Jugendliche, die halten sich für unsterblich, deswegen gehen sie tendenziell auch ein großes Risiko ein. Teile im Gehirn sind noch gar nicht so ausgeprägt, dass sie Risiko erkennen können. Deswegen macht es auch Sinn, jetzt in einem anderen Wortkontext, dass der Führerschein erst ab 18 ist, weil man, oder zum Beispiel Busfahrer darfst du, glaube ich, erst ab 25 werden, weil eben diese Risikoeinschätzung im Gehirn noch nicht so ausgeprägt ist. Der Tod ist noch ewig weit weg. Und so in der Mitte des Lebens oder so knapp vor der Mitte des Lebens, da rückt es natürlich. Ich meine, ich habe jetzt keine Angst davor, aber es rückt näher und dadurch fragt man sich so, wie kann ich meinem Leben einen Sinn geben? Also diese Sinnfrage ist tatsächlich vielleicht näher als ja, noch vor 20 witzig, Jahren.
Ja. Und ich finde, das Interessante ist ja, dass wenn man dann wieder noch näher am Tod ist, also wenn man so ältere, ich habe ja neulich mal gelesen, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, dass scheinbar die glücklichste Zeit in eines Menschen ist im Alter von 70, also die 70er Jahre, 70 bis 80 sind wir im Schnitt scheinbar am glücklichsten, weil mit 40 hat man voll den Stress, man hat Kinder, man will ein Haus bauen, man will Karriere machen und man muss jetzt, das Kind hat das und das eine Kind hat jemand geschlagen in der Schule und was weiß ich. Und mit 70 ist einfach so, oh ja, jetzt irgendwie habe ich alle meine Schäflein trockener und ich sterbe bald und jetzt lebe ich jeden Tag so, als ob es mein letzter ist. Und das ist eigentlich so ein bisschen der, wieder zum Anfang zurück, wenn es der letzte Podcast wäre. Ich kann mir vorstellen, dass es auch eine Befreiung ist, so zu denken. Mhm. Also, und dass man dann denkt, okay, dann muss ich jetzt nicht darauf achten, dass ich korrekte Sachen sage. Ich muss nicht darauf achten, dass es den Leuten gefällt. Es ist mir egal. Und zwar aber in einem positiven Sinne. Nicht après moi le déluge, sondern après moi quelque chose, je sais pas. Also es ist mir auch egal, was nach mir kommt. Und es ist so eine Befreiung, die eigentlich auch, aus der ich Kraft schöpfen kann. Wenn ich einfach nur sage, okay, jetzt mache ich halt. Jetzt mache ich das, auf das ich Bock habe. Mhm. Und ich denke nicht mal auch als Künstler so. Und ich glaube, das ist eigentlich auch hilfreich, nicht so arg drauf zu achten auf der Bühne, ob ich jetzt was mache, was den Menschen gefällt, sondern ich mache einfach das, was sich jetzt im Moment richtig anfühlt. Und es kommt beim Publikum eigentlich auch gut an, wenn die merken, dass ich jetzt gerade voll drin bin und ich mache das jetzt nicht, weil ich es muss und weil ich irgendjemandem gefallen will oder weil ich nachher Geld will, sondern ich mache es aus dem Moment heraus.
Da du schon den Sinn angesprochen hast, im philosophischen Sinne, gibt es ja vielleicht zwei Aspekte, die ich jetzt da raushöre. Und zwar der eine, wenn man den Sinn quasi im Vorhinein konstruieren will. Der Sinn meines Lebens ist, was weiß ich, ein Haus bauen, Kinder kriegen und dann vielleicht noch, oder für andere, ich will unbedingt mir einen Porsche kaufen.
Ich habe es gerade auch gedacht.
Okay, und vielleicht stellt sich aber auch Sinn ein, wenn man, wie du sagst, einfach in den Tag hinein lebt und dann das macht, worauf man Lust hat und auf einmal im Nachhinein merkt, das war ein schöner Tag und damit irgendwie auch ein sinnvoller Tag, weil er mir einfach gut getan hat.
Ja.
Vielleicht sind es zwei verschiedene Herangehensweisen von Sinn.
Also.
Und dieses ständige nach vorne blicken und vorausplanen ist vielleicht auch etwas frustrierend.
Ja, das machen wir ja die ganze Zeit. Also, ich finde es ja schon unfassbar. Also, auch ich mache das voll viel. Und was auch noch interessant wäre, ob man dann irgendwann, wann kommt denn da der Moment, also wenn man vielleicht körperlich wirklich so ganz gebrechlich ist, also ich denke, die letzten Jahre meiner Oma, da hat sie schon immer nach hinten geblickt, da hat sie nicht nach vorne geblickt. Mhm. Und okay, wobei mein Opa schon auch kurz vor seinem Tod gesagt hat, wenn er wieder fit ist. So, also hat auch in die Zukunft geblickt.
Das ist ja cool.
Ist auch cool.
Ich finde es auch bewundernswert. Neulich ist doch so einer gestorben mit 114 in Indien und der ist mit über 100 noch einen Marathon gelaufen. Und weißt du, woran der gestorben ist?
Vom Blitz erschlagen.
Ja, fast an einem Autounfall. Also der hätte halt noch länger leben können.
Geil.
Ja, das ist schon cool, wenn so alte Leute trotzdem noch Ziele haben.
Ja, da gibt es auch so eine Tänzerin, die sagt irgendwie, da gibt es so ein Video, die ist 94 am Strand und tanzt und sagt, at the age of 94, it's not about to stop, but about to begin. Und das ist ja schon, das ist schon cool. Also, aber ich finde, wenn man zu, also es ist ja irgendwie so auch glücksphilosophisch irgendwie schon klar, man sollte niemals denken, jetzt mache ich das und dann wird alles gut. Also wenn, und aber wir denken ja oft so, also früher in der Schule war es ja auch immer so, nächstes Jahr lerne ich dann mal und nächstes Jahr fange ich richtig an. Und ich meine, ich kenne ja die ganzen Lehrer, die dann sich schon ab April auf die Sommerferien freuen, dann wird mein Leben super, wenn Sommerferien
sind. Kennst du die alle?
Ja, kein Teil davon. Und ich halte es aber für falsch. Also weil man kann ja auch dieses Warum in die Ferne schweifen, sieh das Gute, liegt so nah, kannst du ja auch auf das Zeitliche fassen. Und ja.
Ich merke schon, dass ich beeindruckt habe mit dem Zauberlehrling. Jetzt musste ich auch mal einen Goethe bringen.
Ich wusste gar nicht, dass das ein Goethe
ist.
Ach so. Ja, okay, gut.
Also die Frage ist ja auch, warum brauchen wir diesen Sinn? Sinn, du hast schon angesprochen, kann Religion geben. Dieser Gottesglaube kann ein Leben Sinn geben. Sinn ist so eine Art für viele, so eine Art Fahrplan im Leben. Wo will ich eigentlich hin? Aber ich glaube auch, dass unsere Welt oder sagen wir unsere Gesellschaft, in der wir leben, uns vielleicht auch oft etwas sinnlos erscheint und wir deswegen einen Sinn ihr geben wollen oder müssen, weil du hast vorher schon von der Mühle des Alltags gesprochen,
ja.
Weil wir eben merken, dass wir oft Dinge machen oder machen müssen, auch die jetzt uns persönlich vielleicht gar nicht so den Sinn geben oder zumindest mal nicht erfüllen. Und
ja.
Dann suchen wir eben woanders Sinn. Ich finde ein Beispiel oder Auswuchs dessen, dass anscheinend die Suche nach dem Sinn heutzutage sehr, sehr verbreitet ist, ist diese ganze Ratgeberliteratur oder auch Horoskope und so.
Ja, klar. Aber auch, also ich muss halt die ganze Zeit schon dran denken, dass man, also in unserem Alter ja, das ist echt spannend eigentlich so, wie sich es mit dem Alter verändert. Also ich habe es, glaube ich, habe ich schon so konkret gesagt, ich vermisse es manchmal an diese Gespräche, die man halt mit 17 hatte, ich weiß nicht, ja. Ich von der Party heimgefahren, irgendwie so von Birkmannsweiler und mein Kumpel musste eigentlich rechts nach Bach abbiegen und ich geradeaus weiter und zwar morgens um 6, aber egal.
Es wird schon hell, die Vögel haben gezwitschert.
Aber, und heutzutage würde ich jetzt in die Zukunft denken, wenn ich jetzt ins Bett gehe, dann kann ich ja morgen das und das und das, kann ich Posaune üben, ich wollte doch das. Und damals war es einfach so, nee, wir müssen das jetzt noch besprechen mit dem Sinn und
bleibt noch eine Stunde an der Weggabelung stehen mit dem Fahrrad.
Ja, genau. Da gibt es eine Bank, auf die man sich setzen kann, an dieser Weggabelung. Und das war
das
schon
sind geil. Erinnerungen.
Und das ist das, was ich, wenn wir das heute auch noch hätten, also ich meine, ich schaue selten nach hinten, nur das ist was ich manchmal an diesem früher vermisst. Das ist das Einzige. Das Blöde am Altwerden ist ja, dass die anderen auch alt werden.
Ja, und so viele Leute sind dann auf einmal jünger als man selbst.
Ja, das macht ja nichts.
Aber dann wäre ja die Frage, das ist ja so eine gewisse Sorglosigkeit,
die
du gerade beschreibst. Genau, das will ja eigentlich jeder. Ob dieser Sinn nicht vielleicht selber auch der Grund für Sorgen ist im Leben, weil man eben krampfhaft diesem Sinn hinterherrennt. Und früher hatten wir das vielleicht noch nicht so krass. Und dann haben wir gesagt, ja gut, ich guck mal, es wird schon was, ich muss jetzt gar nicht genau alles planen.
Ja.
Und waren vielleicht tatsächlich freier von Sorgen. Ich meine natürlich, wir mussten auch nicht unser eigenes Geld verdienen, wir mussten auch nicht uns um Dinge wie Steuererklärung oder sowas kümmern.
Wir mussten jetzt überlegen, ob wir jetzt Aktien von dem Rüstungsunternehmen kaufen oder von dem anderen, mussten
wir auch überlegen. Nvidia, dieser Grafikkartenfirma, weil die ja so durch die Decke gehen.
Ja, ist schon gut. Man musste einfach bei dem ganzen
Geheimtipp Bitcoin.
Ja, aber ich finde das interessant, weil du auch gesagt hast, man wird dann reifer und erfahren und bla bla bla. Aber der meiste Scheiß, der auf der Welt passiert, den machen ja genau diese reife Erfahrene. Das machen ja die. Also
ja, absolut, genau.
Das ist ja das Komische.
Also, es wird nicht unbedingt sinnvoller oder sinnhafter, sagen wir mal.
Also, 15-Jährige oder 17-Jährige, das sind weniger an Klimawandel oder hier bitte eine Krise deiner Wahl eintragen, sind die weniger schuld.
Ich dachte, es gibt nur eine Krise.
Ja, heißt, wir wollten ja nicht so viel politisch, sondern heute über Sinn reden. Übrigens, jetzt kommen wir vielleicht schon der Sache näher. Mir ist jetzt aufgefallen, warum Albert Camus bei Jugendlichen so beliebt ist. Also Albert Camus habe ich ja schon...
Ist er das wirklich? Also man liest ihn halt öfter mal, oder im Französischunterricht haben wir
ihn auch gelesen. Ich sag mal, mit Jugendlichen würde ich jetzt mal sagen, bis 30 so grob. Also
okay.
Oder ich finde so...
Also mein Fachleiter hat ja gesagt, die Pubertät geht bei Männern bis 50.
Ah ja,
insofern würde ich dir voll zustimmen.
Krass, okay, weil also ich hätte bis 30 gesagt, und also für mich ist Camus so typisch interessant für so, für vielleicht auch eher Männer, das weiß ich gar nicht, aber so Leute Mitte 20. Und ich habe, das ist, an was das liegt, liegt auch daran, dass die Sprache ist so ein bisschen direkter und persönlicher. Also Camus bezeichnet sich selber ja eigentlich auch nie als Philosoph, sondern er ist halt Schriftsteller, Essayist, irgendwie was. Mhm. Also, und er hat halt nicht so komische Begriffe, so wie die ganzen Heidegger und Kant, die reden dann halt vom Ding an sich, oder was hat Heidegger, der hat auch also ganz viele komische Beispiel, Begriffe.
Es wird oft so diese Differenz gemacht zwischen der Essenz und der Existenz.
Und das ist alles so ein bisschen anstrengend.
Ja.
Und Camus hat, der wehrt sich gegen vieles und er lehnt auch vieles ab, er ist so ein bisschen rebellisch. Er hat auch noch so ein, er hat so stürmerisches, so Sturm- und Drang-Eigenschaften, so ein bisschen.
Ja.
Und der wirkt irgendwie so ein bisschen ehrlich. Also an dem ist auch nicht alles cool, aber
Ich finde auch, das hat so ein bisschen was von Rückkehr zur Dichtung. Also wir hatten schon mal darüber gesprochen, dass in der Antike so die frühesten Naturphilosophen wurden die noch genannt, die sich halt so Gedanken gemacht haben, was ist das Urelement? Dann hat einer gesagt Wasser, der andere hat gesagt, nee, Feuer und so. Die haben ja in Dichtung geschrieben.
Ach was, okay.
Und
bei Camus schreibt er schon immer Prosa, aber...
Ja, nee, aber Dichtung heißt eben, dass ich keine wissenschaftliche Literatur, also nicht den Anspruch habe, alles als Vorlesung oder so zu machen, sondern es in eine, also auch ein Roman ist ja durchaus eine dichterische Verarbeitung. Dichterisch im weitesten Sinne von künstlerisch. Also wir sind es gewohnt, jetzt eine Arbeit, Hausarbeit bei der Uni über Luft- und Raumfahrttechnik schreibst, dann schreibst du halt keinen Roman oder eine Geschichte.
Eigentlich. Das ist ja geil.
Da haben wir am Anfang drüber gesprochen, dass eben Mythen ja irgendwie auch eine andere Form von Wissensweitergabe waren früher.
Ja, das ist aber, da ist ja auch cool, zum Beispiel Nietzsche ist ja auch so ein bisschen so. Also wenn man Also sprach Zarathustra liest, das ist ja auch einfach so mehr oder weniger eine Geschichte, ist halt hart zu lesen. Aber bei Camus, wenn man also Der Fremde oder Die Pest nimmt, das sind ja einfach schon so, und dann gibt es noch Caligula und dann gibt es noch, wie heißt der Fall, und das sind auch teilweise auch Theater, das sind eher so Geschichten. Ausnahmen sind halt eben der Mythos des Sisyphos. Und ich glaube, Der Mensch in der Revolte, das habe ich nur zur Hälfte gelesen.
Ich habe es gar nicht gelesen.
Das ist anstrengend. Und also der Mythos des Sisyphos ist auf jeden Fall ein...
Das ist keine Dichtung.
Das ist eine Essay auf jeden Fall.
Ja, das ist essayhaft, genau.
Genau.
Ja.
Und bei Camus geht es eben eigentlich schon, finde ich, viel um den Sinn des Lebens auch so. Deswegen habe ich es auch gefragt.
Oder auch den Unsinn des Lebens.
Ja, eigentlich so. Und jetzt muss ich kurz überlegen, wie weitermachen, weil ich habe so viel Camus in meinem Kopf gerade so. Also der sagt es auch, dieses, wir leben auf die Zukunft hin.
Aha.
Und auf einmal merkt einer, oh, ich bin ja 30. So, weil er einfach nur so auf die Zukunft hin gelebt hat und zu wenig hier und jetzt.
Aha.
Und er
fängt dann an, Extremsportarten zu machen, um noch irgendwie was aus seinem Leben rauszuquetschen, solange er es körperlich noch kann.
Genau, aber ich gehe dann meistens gehe ich ja auch nur trainieren, damit ich später die Muskeln habe und nicht, weil es trainieren gerade Spaß macht. Weil ich finde, es ist auch, ich beobachte das ganz oft auch beim Posaune-Üben oder Klavier-Üben, und ich versuche das jetzt gerade, seitdem ich mich mit Camus wieder beschäftige, mich immer zu fragen, übe ich gerade nur, dass ich später besser bin, oder packt es mich gerade? Und oft ist es so, wenn ich dann ein bisschen warte, jetzt würde jemand sagen, oh, wenn du das gar nicht später denkst, würdest du komplett aufhören, das ist aber falsch. Also ich würde dann kurz eine Pause machen und dann hätte ich einfach so Bock zu üben. Oder das kann man auch auf Vokabeln lernen, übertragen. Wenn du einfach ein bisschen wartest, dann kommt die Lust schon. Und dann übe ich vielleicht auch andere Sachen, dann übe ich vielleicht auch andere Vokabeln.
Mhm.
Oder ich habe gerade einfach Bock auf Grammatik. Und dann mache ich es jetzt gerade und dann bin ich so im Einklang mit dem Lauf der Dinge, könnte man schon sagen.
Ja.
Dann bin ich so voll im Hier und Jetzt und dann spüre ich das Leben.
Okay,
und darum geht es Camus, das Leben zu spüren.
Und deswegen sagt er auch, gerade im Mythos des Sisyphos, dass wenn man die Logik auf die Spitze treiben würde und immer weiter fragen würde, was ist eigentlich der Sinn, was ist der Sinn, dann kommt er quasi irgendwann zu der Frage, die man sich dann unbedingt stellen muss, soll man Selbstmord begehen?
Genau, aber du weißt auch, du hast ja der Menschenrevolte eben nicht gelesen, weil die Antwort ist nein.
Naja, er ist lebensbejahend, genau. Das weiß ich schon, ja. Aber ich habe es nicht gelesen, dann erzähl mir was dazu.
Nee, also die Frage, er sagt halt vor allem, dass das die Frage, also ihm geht es ja in, das ist ja die Philosophie des Absurden. Und er sagt, der Mensch ist ein absurdes Wesen und zwar, was die Absurdität wirklich ist, ich muss gestehen, ich habe es nicht so ganz verstanden, vielleicht können wir das auch nochmal ein bisschen jetzt im Gespräch klären. Er schreibt da irgendwo, dass man das eigentlich gar nicht definieren kann, sondern man muss es als gegeben voraussetzen, die Absurdität. Und man kann die Absurdität nur, man kann das Absurde nur beschreiben und sich dem annähern, aber nicht wirklich definieren. Also das Absurde war bei ihm zuerst. Wenn man jetzt irgendwie bei Wikipedia oder so liest, dann steht dann eher so, dass der Mensch eigentlich weiß, dass es keinen Sinn gibt. Das Universum und alles ist sehr sinnlos, weil irgendwann sind wir eh alle tot oder sowas und irgendwann stirbt auch der Planet Erde und alles und wir sind irgendwann weg. Und wir suchen Sinn in einer Welt, von der wir eigentlich wissen, dass sie sinnlos ist. Und dann leben und wir leben weiter. Wir machen, wir tun so, als ob nichts wäre. Und
deswegen oder wir richten uns auch ein in diese Sinnlosigkeit und sehen eben in täglichen Routinen, in täglichen Dingen, die eigentlich keinen, für uns zumindest nicht erfüllend sind, da suchen wir dann eben einen Sinn und sagen, ja, das muss halt so sein, auch wenn es vielleicht ein bisschen absurd ist, damit wir damit klarkommen mit unserem Leben.
Wobei, jein, würde ich sagen, weil oft ist so, also ich habe jetzt auch irgendwo gelesen, dass viele Menschen denken gar nicht über diese Absurdität nach. Das ist so, das ist ein typischer Camus-Satz, ist, das Absurde kann an einem jedem Eck anspringen. Das heißt, du machst gerade irgendeine Tätigkeit und dann ist so wie von außen betrachtet, warum mache ich das hier eigentlich so? Und das ist so ein bisschen, hä? Und dann mache ich halt irgendwie trotzdem wieder weiter und dann denke ich drüber nach, dass doch alles sinnlos ist und eigentlich könnte ich es doch auch lassen. Und so ist ein bisschen das Absurde, dass wir es erkennen und dann wir machen halt trotzdem weiter. Und bei ihm gibt es eben die eine Frage dann eben mit dem Selbstmord, aber da habe ich auch noch jetzt was sehr Interessantes nochmal gelesen. Ein Grund zum Beispiel ist der, dass wir haben uns einfach sehr daran gewöhnt zu leben. Und der, der Körper, und deswegen ist es voll genial, der Körper ist immer ein bisschen vorne draußen. Sagt, als Kind, bevor wir denken können, haben wir es uns einfach schon angewohnt, dass wir leben. Und deswegen ist es schon mal richtig gut.
Das wäre dann ja wieder ein biologischer Aspekt eigentlich, weil jedes Lebewesen eigentlich durch seine Instinkte, Reflexe auch dazu tendiert, seinem Tod irgendwie auszuweichen. So gut es halt geht.
Ja, genau.
Der Selbsterhaltungstrieb.
Ein kleines Kind, das schreit ja, wenn es Hunger hat. Und das ist ja schon das.
Genau.
Deswegen ist das ist nur die Frage.
Und aber kleine Kinder, denen bringen wir auch so viele Dinge bei. Also ich finde zum Beispiel immer sehr interessant, Geld ist eigentlich ein ziemlich abstraktes Ding. Und das muss man den kleinen Kindern erstmal beibringen. Ich meine, wenn es am Tisch sitzt zu Hause und frühstückt, das denkt er nicht drüber nach, woher kommt dieses Brötchen, woher kommt dieser Käse, sondern es ist einfach da und man isst es halt. Und es ist ja auch, also jedes Lebewesen.
Kühlschrank.
Ja, genau. Jedes Lebewesen braucht Nahrung, um zu überleben. Das ist auch was Natürliches. Und dann irgendwann muss man denen halt erklären, ja, wenn du jetzt da dem Bäcker so ein Stück Papier gibst, dann gibt der dir dafür ein Brötchen.
Ja.
Oder zwei. Und es ist ja erstmal ziemlich schwierig zu begreifen. Also es hat eine Absurdität. Ich find's heute noch es hat eine Absurdität, finde ich.
Ja, ist schon
und, aber absurd. Es ist was, was uns natürlich vollkommen durchdringt, weil unsere ganze Gesellschaft auf Geld und Tauschhandel aufgebaut ist. Aber wir hinterfragen das natürlich nicht. Wir würden ja auch verrückt werden, wenn wir den ganzen Tag uns darüber Gedanken machen.
Ja, wir machen uns aber wir machen uns doch über viel blödere Dinge den ganzen Tag Gedanken. Gefällt meinem Chef den Quatsch, den ich hier produziere, oder gefällt es ihm nicht oder sowas?
Oder soll ich eine rote oder eine blaue Krawatte anziehen?
Ja, oder soll ich jetzt die Mail mit sehr geehrter oder mit lieber anfangen oder was weiß ich? Und das ist so, das passt auch wieder zum Camus übrigens.
Ja, und Camus sagt auch irgendwo so quasi, wenn man sich mit dem Absurden beschäftigt, dann neigt man irgendwann dazu, einen Ratgeber übers Glück schreiben zu wollen.
Ja, das ist auch ein Mythos des Sisyphus, das schreibt das auch, okay. Da steht das auch ganz vorne drin, ja, genau.
Also, dass man dann halt irgendwie so eine Art, so, ja, das kann doch alles nicht sein, es muss doch noch was anderes geben. Ja. Ich glaube, er redet irgendwann noch drüber, dass die andere Tendenz auch ist, sich quasi in diesem Absurden an eine höhere Macht ausliefern ja, zu genau, wollen und dann zum Beispiel Götter zu akzeptieren genau. Oder einen Gott, den christlichen, ja. Eben sagen, gut, ich unterwerfe mich dir, weil solange ich an dein theologisches Konstrukt mit dir an der Spitze glaube, macht mein Leben wieder Sinn.
Ja, also das
ist auch eine Reaktion auf das Absurde.
Ja, und das ist aber laut Camus der philosophische Selbstmord. Ah, das lehnt okay. Er ab, weil er sagt, so dieses, das wäre ein philosophischer Selbstmord, das ist seine Begründung dafür. Weil es gibt drei Möglichkeiten, dem Absurden entgegenzutreten. Das eine ist einfach der wirkliche Selbstmord, das aber er auch ablehnt. Übrigens fand ich es da schon auch immer interessant, dass Camus schreibt, das habe ich auch durch Camus den Gedanken, dass jemand, der das Leben wirklich sinnlos findet, der suizidiert sich nicht. Er sagt eigentlich, die Menschen suizidieren sich, die eigentlich einen Sinn sich erhofft haben vom Leben, aber die vom Leben enttäuscht wurden. Und das fand ich voll spannend, weil jemand, der wirklich gleichgültig ist gegenüber dem Leben, der suizidiert sich nicht, das ist die Mühe nicht wert. Mhm.
Und das ist ja auch schön, das deutsche Wort finde ich immer sehr schön, enttäuschen.
Ja, also
da war eine Täuschung da
ja.
Und dann ist die eben nicht mehr da, enttäuscht.
Ja.
Und das kann einen natürlich schon in einen Abgrund stürzen.
Ja, auf jeden Fall. Nee, und dann der dritte Weg, dem Absurden entgegenzutreten, ist es anzunehmen. Das Absurde, und das ist ein bisschen, also wenn wir jetzt auf Camus schauen, man kann es auch anhand dieser Werke ausmachen, also der Mythos des Sisyphos ist so ein bisschen so mit sich selber und so, und das ist alles absurd. Und in diese Zeit, Epoche ist dann auch der Fremde, das ist auch so, da gibt es dieser Meursault, heißt der und so, und der ist das auch so ein bisschen absurde Gestalt. Das könnte man auch mal noch komplett besprechen. Jetzt, das muss man auch zweimal lesen, das Buch. Danach nochmal, nachdem man das letzte Buch gelesen hat, muss man es zyklisch. Danach kommt das zweite, dann so die Pest. Und in der Pest geht es darum, dass man das Ganze eher auf eine Gesellschaft überträgt, so dieses ganze Absurde. Ja. Also dass in dieser Stadt ist die Pest ausgebrochen, wie gehen die verschiedenen Protagonisten damit um? Und dann kommt eben als letztes der Mensch in der Revolte. Und deswegen auch, habe ich jetzt auch erst jetzt vor kurzem so richtig verstanden, dass diese Revolte ist eigentlich eher jetzt nicht gegen eine Revolution, gegen den Staat oder gegen so ein System, sondern es ist einfach so ein Ja sagen zu dem Absurden, das anzunehmen und dann quasi das Beste daraus zu machen. Und das finde ich wieder spannend, deswegen passt es vielleicht auch zu so Pubertierenden, weil, also soweit ich mich erinnere, haben wir damals gesagt, ja okay, es gibt keinen Sinn, ich muss mir einen Sinn selbst erschaffen. Das ist vielleicht auch ein bisschen sogar in der Nietzsche-Tradition drin.
Das ist ja dieser Existenzialismus, der eben sagt, der Mensch ist in die Natur reingeworfen, man hat quasi nichts als die nackte Existenz und es gibt keinen, oder das Universum gibt dir keine Antworten. Und du musst halt selber schauen, wo willst du hin. Das heißt, unser ganzes Leben, Streben eigentlich keinem Ziel zugerichtet werden kann, außer wir geben uns selber ein Ziel.
Genau, aber Camus bestreitet der Zeit seines Lebens, Existenzialist zu sein, aber...
Aber Nietzsche wird da auch so ein bisschen in diese, als Vorgänger des Existenzialismus
Aber ich finde es spannend mit diesem, also auch in der Pest nochmal, da kommen auch so Sachen wie Freundschaft und Liebe kommt vor und so Sachen. Und bei Camus, das, was ich jetzt cool finde, nochmal, der sagt, man tut immer so, als ob man nie sterben wird, man lebt in die Zukunft, also ich kann es nicht müde werden, das zu wiederholen. Also es hat ein bisschen auch mit Hoffnung quasi zu tun. Wir hoffen auf eine Zukunft, aber im Endeffekt in der Zukunft sind wir alle tot. Und wir verschließen das komplett und wo wir nicht tot sind, sind halt jetzt. Also in dem Moment, wo ich noch was sage, bin ich nicht tot. Und das ist wirklich das A und das O von der ganzen Philosophie von Camus, ist, dass es ist alles was sehr Positives. Nur ein Ultra-Christ würde das negativ sehen, wenn es kein Leben nach dem Tod gibt. Camus sagt, es ist gerade gut, dass es kein Leben nach dem Tod gibt, dass es keine Zukunft gibt, weil dadurch bin ich angehalten, das Hier und das Jetzt spürbarer zu machen. Das ist auch wieder was Jugendliche natürlich anspricht. So, ich lebe intensiv und nimm wahr, was jetzt passiert. So, das ist eigentlich eine Lebensgeilheit eigentlich.
Geilheit.
Ja.
Geiles Wort, ja. Ich meine, er hat ja nicht umsonst diesen Mythos des Sisyphos dazu genommen.
Ja, jetzt haben wir schon einen neuen Rekord, wie lange wir braucht haben, um über griechische Mythologie zu reden. Aber vielleicht bin ich mit meinem Camus fast durch. Also über die Pest kann ich auch noch viel sagen. Aber jetzt erzähl doch mal den Tag. Also man kennt ja...
Die Frage ist ja, warum nimmt er, wenn er über das Absurde spricht, ausgerechnet diese griechische Figur, diese mythologische des Sisyphos?
Jetzt eine ist natürlich, ein Grund ist, er will halt schon auch gebildet wirken.
Ja.
Das ist deswegen, ja, deswegen erwähnt er auch immer Kierkegaard und so. Kierkegaard hat mit dem Absurden ist übrigens auch
das zu heißt, Recht. Wenn man oft genug unseren Podcast hört, kann man auch gebildet wirken.
Ja, ich weiß über Kierkegaard gar nichts. Ich habe jetzt auch.
Oh nee, da müsste ich mir auch nochmal einlesen.
Ja, und ja, nee, auf jeden Fall. Er schreibt auf jeden Fall, dass es ist leicht zu erkennen, dass Sisyphos ein tragischer Held ist. Ich fand es nicht so leicht zu erkennen, aber vielleicht hast du das leichter erkannt.
Also die Tragik besteht ja darin...
Nee, ein absurder Held, sagt er, sorry. Ja, Tragik auch, natürlich Tragik.
Ich glaube, er spricht auch von Tragik.
Ja, er sagt beides, aber ist aber auch ein absurder
Held. Okay, wir können mal die beiden Begriffe kurz zumindest mal interpretieren. Tragik ist ja, also wenn jemand gar nichts weiß von seinem Schicksal und einfach...
Genial.
So, dann ist es nicht tragisch. Tragisch ist es dann, wenn jemand sozusagen... bei Bewusstsein trotzdem die Entscheidung trifft, es durchzuziehen. Das macht Tragik aus. Obwohl er seinem Schicksal schon ins Auge schauen kann.
Ja, das ist so, wie wenn du abends auf dem Sofa sitzt und denkst, oh Gott, kein Bock auf meinen Job morgen.
Also ein tragischer Unfall ist eigentlich ein Paradoxon. Also das passt nicht, weil ein Unfall, davon weiß keiner, niemand will einen Unfall haben. Tragik entsteht dann in diesen klassischen tragischen Theaterstücken, dass eben jemand, obwohl er sieht, hinten lauert mein Verderben, aber er merkt, nein, mein ganzes Wesen, meine ganze Geschichte, die drängt mich dahin, jetzt zum Beispiel irgendwie dieses Rätsel zu lösen. Und auch wenn ich dabei draufgehe, ist es mir egal, ich muss dahin. Das ist die Tragik.
Das ist das,
wie du sehenden Auges in sein Verderben.
Also ein modernes Beispiel ist zum Beispiel dieser Witz, früher waren ja mal Blondinenwitze in, das, was denkt eine Blondine, wenn sie eine Bananenschale sieht, Scheiße, gleich falle ich auf die Schnauze.
Ja, das ist tragisch, genau. Tragisch. Das ist tragisch, ja.
Okay, gut. Das ist voll tief, der Witz.
Ja, okay. Man kann Blondine natürlich auch durch jemand anderen ersetzen.
Ja, aber klar.
Aber der Witz dahinter ist schon da, gut. Das ist tragisch, genau. Und absurd, ja, heißt eigentlich, dass es für uns keinen Sinn macht, wir aber trotzdem die Logik dahinter erkennen oder irgendwie merken, dass wir eben in einem Vorgang gefangen sind, würde ich sagen. Das ist die Absurdität.
Ja, beim Absurden merkst du ja schon ein bisschen aus. So. Das Absurde ist, dass du merkst, es ist sinnlos, aber ich such's. Absurd ist übrigens auch, dass wir die Absurdität erkennen. Das ist schon absurd.
Ja, also als ich jetzt drüber nachgedacht habe in Vorbereitung auf diese Folge, ist mir der Film eingefallen und täglich grüßt das Murmeltier.
Ja, das ist natürlich.
Wo einer halt ist ein bisschen fantastisch, aber der erlebt quasi immer wieder den gleichen Tag, immer wieder. Und dann irgendwann ist er so ein Profi in diesem Tag, dass er quasi an jeder Straßenecke weiß, gleich kommt das Polizeiauto, gleich passiert da was.
Geil.
Dem fällt jetzt gleich der Kaffeebecher runter, den fange ich auf. Und er wird dann quasi auch total zum Meister. Und das hat ja aber auch eine gewisse Absurdität, weil er muss immer wieder irgendwann kommt er dann raus, aber immer wieder tausende Male diesen Tag erleben und wird dann irgendwann auch müde und er merkt so, okay, ich habe natürlich die Technik, ich komme hier super klar, ich bin quasi, an diesem Tag kann ich zum Held werden, ich kann mich auch einfach nur in die Bar setzen und mich betrinken, weil ich erlebe ihn ja morgen wieder.
Aber das dann...
Aber er hat natürlich, er merkt halt, es führt zu nichts und das ist die Absurdität. Er hat die Logik komplett durchschaut.
Aber er verzweifelt daran, dass es zu nichts führt, oder?
Genau.
Weil das ist ja dann anders wie beim Sisyphos, weil... wie war es, der Kampf gegen den Gipfel mag ein Menschenherz auszufüllen, man muss sich Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen.
Ja.
Das ist eigentlich das. Und warum dieser Sisyphos jetzt glücklich ist, ist, also ich erzähle kurz den Teil des Mythos, den jeder kennt.
Für den Sisyphos halt steht.
Genau, der schiebt den Stein den Berg hoch und dann ist er oben und dann rollt der Stein wieder runter. Und dann muss er ihn wieder hoch machen. Und das, was für mich ja neu war, das ist, wo wir über Hades geredet haben, dass das Ganze im Hades stattfindet. Mhm. Also man könnte sagen, Sisyphos ist eigentlich schon tot, wenn er das macht und wird dann im Tod noch bestraft. Und jetzt ist das, wir können jetzt diesen Mythos in zwei Teile aufteilen. Also und zwar das Hochschieben und das Runterlaufen. Und beim Hochschieben, und Camus schreibt auch selber schon, so, es gibt auch Arbeiter, die im Alltag drin sind. Und während du einfach nur schiebst, bist du auch nicht unglücklich. Das ist einfach völlig langweilig. Du schiebst und schiebst, also du hast eigentlich keine Kraft und Zeit nachzudenken.
Aber du befindest dich halt in diesem absurden Vorgang, weil es eigentlich zu nichts führt.
Ja genau, du merkst es aber nicht. Ja. Und interessant wird es beim Runterlaufen. Was denkst du dann? Und dann wird dir das bewusst, deine Situation. Und er meint eben, dass Sisyphos dann quasi die Götter auch auslacht, weil er hat alles verstanden. Und wie war dieser eine Satz? Es gibt kein Schicksal, das groß genug ist, dass man es nicht durch Verachtung überwinden kann.
Mhm. Das ist die Tragik, genau, in dem Moment.
Aber er ist ja scheinbar glücklich, weil er einfach da frei vom, weil er, für ihn ist es nicht wirklich eine Bestrafung und deswegen kann er die Götter auslachen. So.
Genau, weil er sein Schicksal annimmt und es verachtet, ja, und die Absurdität zwar erkennt, aber trotzdem dann, zumindest laut Camus, sich damit abfindet und auch irgendwie gut findet, weil er merkt, das ist meins, das gehört jetzt zu mir,
ja,
und ich mache es jetzt trotzdem weiter.
Und
solange es ist auch, diese Strafe halt geht, tendenziell bis in alle Ewigkeit.
Genau, und deswegen anders wie beim Murmeltier, wo es nicht,
ja,
bis,
okay,
Ewigkeit. Okay. Und deswegen ist so ein bisschen, deswegen schon spannend, habe ich nicht so ganz verstanden, warum der jetzt glücklich ist wirklich, aber es ist schon so ein bisschen, weil er es verachtet und weil er die Götter auslacht, vielleicht
versteht. Weil er es eben schafft, durch diese Verachtung die Absurdität zu überwinden.
Es ein Ja sagen ist, erst ein Mensch, ja, in der Revolte.
Ja, wahrscheinlich. Den habe ich ja nicht gelesen von Camus.
Ja.
Aber wahrscheinlich.
Okay, dann apropos Mensch in der Revolte, also, weil es ist auch noch zu wichtig zu betonen, Sisyphos ist ein Sterblicher, ein Mensch, genau, und zwar ja nicht im Hades.
Genau.
Und ich würde es gerne nochmal ein bisschen ein paar Charaktereigenschaften von Sisyphos erfahren, weil ich weiß einfach nicht ganz genau, ich weiß, irgendwie hat er die Götter ausgelacht, hat er die nicht ernst genommen. Aber erzähl mal bitte kurz was über den Typ und wo er, warum er da ist überhaupt in der Situation, weil das ist alles so bei mir gefährliches Halbwissen.
Sisyphos ist eben bekannt für dieses Steinhochrollen, der dann wieder, sobald er auf dem Berggipfel ist, runterrollt. Das macht er im Hades, in der Unterwelt, weil er dafür bestraft wurde. Und das war in der Antike eigentlich auch so dieses Hauptmerkmal, diese Bestrafung.
Für
was? Bis in alle Ewigkeit eben diese sinnlose Aufgabe da machen muss. Und er wurde letztendlich bestraft für seine Hybris, könnte man sagen, weil er den Göttern nicht nur einen, sondern gleich zwei Streiche gespielt hat. Sisyphos galt, also das überliefern mehrere Quellen, die Mythologie wiedergeben.
Gab es ihn wirklich?
Nee. Nein, um Gottes
Willen. Warum dann mehrere Quellen? Also okay.
Also mehrere antike Schriftsteller, die eben diesen Mythos überliefern. Sisyphos galt als der listenreichste oder schlauste Mensch. Und er wird sogar zum Teil als Vater des Odysseus genannt. Odysseus gilt auch als sehr erfindungsreich und listenreich. Der hat ja auch dieses trojanische Pferd erfunden.
Ja.
Allerdings ist es so quasi der, er ist der Vater, der leibliche, aber der eheliche oder wie sagt man, rechtliche Vater, der heißt dann Laertes. Also er hatte davor eben mit der Frau schon Geschlechtsverkehr. Aber es würde auch gut zusammenpassen, dass der Odysseus der Sohn vom Sisyphos ist. Und das ist eigentlich seine Hauptfunktion, dass er eben sehr klug ist, sehr schlau ist. Das fängt zum Beispiel an, er ist in Korinth, er herrscht in Korinth.
Er ist auch König oder so.
Ja, König dann letztendlich, Tyrann. Das war, wobei Tyrann in antiken Griechenland nicht unbedingt negativ konnotiert war. Ein Tyrann kann auch ein sehr guter Herrscher gewesen sein. Es war halt eine Herrschaftsform, natürlich monarchisch. Und Sisyphos hat zum Beispiel, hat er einen Bruder, mit dem er sich am Anfang noch um die Herrschaft gestritten hat. Autolykos hieß der. Und dann hat er irgendwann gemerkt, die hatten beide Rinderherden. Dann hat er irgendwann gemerkt, seine Herde wird immer größer, meine wird immer kleiner. Und dann hat er seine eigenen Rinder an den Hufen markiert, gestohlen von Autolykos. Und hat die dann eben in der Herde des anderen wiedergefunden, wodurch er ihn dann rechtlich eben anklagen und bestrafen lassen konnte und dann die Herrschaft erlangt hat. Jetzt kann man sich natürlich streiten, war das wirklich so klug oder so
listenreich? Ja, okay, ist brutal clever.
Okay, wie auch immer, er wird dann eben Herrscher von Korinth und irgendwann kommt der Tod, er soll sterben und er überlistet den Tod. Da gibt es auch verschiedene Varianten, auf jeden Fall.
Und das mit seiner Frau.
Das kommt noch, genau, Vorsicht. Okay. Eins nach dem anderen. Also Tod ist der Thanatos auf Griechisch, das ist auch so ein kleiner Gott.
Das habe ich nicht verstanden, der immer, danke. Ich habe auch immer gedacht, wenn er den Tod überlistet, überlistet er dann den Hades. Nein, der Hades ist ja nicht der Tod, der Hades ist ja die Unterwelt.
Wir hatten ja schon über den Hades gesprochen. Ja, der Hades ist die Unterwelt, schon noch irgendwie Gott der Toten, aber dann gibt es ja noch den Hermes, der die Toten in die Unterwelt führt. Und der Thanatos ist quasi, den wird man sich heute eher so als Sensenmann vorstellen. Der kommt halt und sagt einem so, jetzt hat dein Stündlein geschlagen. Auf jeden Fall schafft es Sisyphos, ihn so in seinen Trick zu verwickeln, dass dass er schafft, den Thanatos zu binden, also mit Ketten tatsächlich. Geil. Das muss man sich ganz physisch vorstellen, dass der Tod dann gefesselt ist und beim Sisyphos rumliegt.
Weil ich habe diese Formulierung schon mal gehört, der Tod ist gefesselt. Aber ich dachte, ich konnte mir gar nichts darunter vorstellen, aber klar, wenn es einfach so ein Thanatos ist,
ja, dann das kann ist man halt auch.
Ja, super, ich stelle mir das auch gerade so
schön vor. So ein kleinerer Gott, könnte man
das
sagen.
Das ist doch bei nichtlustig.de, gibt es doch auch immer diesen Tod, der kommt dann, der Sinsenmann, und dann verliebt sich dann irgendwie so ein Schaf oder ein Lemming in das. Und ich stelle mir gerade einfach vor, wie der auf dem Sofa sitzt und gefesselt ist.
So, genau so muss man sich vorstellen.
Genau.
Super, jetzt check. Und dann irgendwann merkt auch der Zeus so, da kommen immer mehr Menschen auf der Erde, was ist denn da los? Es werden immer mehr, und auch der Hades merkt dann irgendwann, sag mal, hier wird es so leer in meinem Reich. Und dann ärgern die sich und dann merken sie, ja, der Thanatos ist gar nicht mehr da, was macht der eigentlich?
Der hockt in Korinth im Palast und ist gefesselt, oder was?
Genau. Geil. Und auf jeden Fall, und dann schickt Hades erstmal den Ares, merkwürdigerweise den Kriegsgott, und der haut dann quasi dem Sisyphos eins rein und befreit den Thanatos. Und dann als Strafe kommt gleich der Hermes in seiner Form als Psychopompos, also der Seelengeleiter, der dann den Sisyphos schnappt und sagt, so Junge, du musst dich eh schon sterben, der Thanatos war schon lange bei dir, ab in den Hades mit dir, bringt ihn runter, dann ist Sisyphos tot.
Ja.
Er ist tot, also er ist schon im Hades. Seine Leiche, die liegt in Korinth auf dem Marktplatz. Und er hat jetzt davor, also das ist dann sein zweiter großer Trick.
Ja, ich bin jetzt super. Ich finde den ersten Song brutal genial.
Also sein zweiter großer Trick ist, dass er dann seiner Frau, die heißt Merope, dass er der sagt, bestatte meine Leiche nicht.
Okay.
Und ich finde hier, also als ich jetzt über Camus nachgedacht habe, dachte ich auch, das ist so absurd eigentlich alles. Und quasi früher musste man, um in die Unterwelt zu kommen, ja, die Leiche bestatten nach den ordentlichen Riten.
Und dann noch so dem Münze, oder so?
Genau, dem Fährmann, dem Charon, der dann über diesen Fluss Styx fährt, musste man auch noch Münzen geben.
Und dann noch den Honigkuchen, oder nicht?
Ja, den gab es auch noch bei Bestattungsfeiern.
Ja, okay.
Auf jeden Fall. Und dann liegt die Leiche da einfach in Korinth auf dem Marktplatz rum und keiner kümmert sich drum, weil er hat gesagt, nee, mach das nicht. Und dann irgendwann muss der Hades ihn quasi wieder hochlassen, um seiner Frau zu sagen, hey, bestatt mich doch.
So dämlich, okay, ja.
Ja, und dann geht er halt wieder hoch und sagt, oh, eigentlich ganz cool hier, so frische Luft und Blumen und ganz warm an der Sonne, viel besser als so in dem Hades, und kommt halt nicht mehr runter. Bleibt einfach oben. Und dann hat er den Tod quasi zweimal überlistet.
Okay.
Und das ist dann so die, das sind so die zwei Haupttricks vom Sisyphos. Es gibt noch einen Hybris-Vorfall davor. Also der Zeus hat mal wieder eine Flussnymphe abgesehen, die Tochter von Asopos, einem Fluss. Und hat sie dann eben vergewaltigt und entführt, und der Sisyphos verrät dem Asopos, dass der Zeus seine Tochter entführt hat. Als Geschenk dafür lässt dann dieser Flussgott in Korinth auch eine Quelle entspringen.
Okay.
Auf jeden Fall, der Zeus ist natürlich not amused, weil er sagt, ja, danke hier, jetzt hatte ich hier...
Petze.
Genau, du Petze. Also er hat sich bei den Göttern nicht unbedingt beliebt gemacht, und er hat zweimal den Tod überlistet, und dann haben sie eben beschlossen, so, also Sisyphos, mit dir ist gar nichts, du bist der größte Frevler überhaupt, und jetzt musst du bis in alle Ewigkeiten eine sinnlose Aufgabe im Totenreich erfüllen, nämlich wälze diesen Stein den Berg hoch, und jedes Mal, wenn er oben ist, rollt er dir wieder runter.
Ich finde es genial, also ich finde den Typ ziemlich cool, muss ich sagen.
Eigentlich ganz witzig.
Oder?
Eigentlich
ganz witzig. Also es ist eigentlich so, ich finde...
Also es ist auch sehr lebensbejahend.
Ja, aber es ist auch ein bisschen, jetzt verstehst du ein bisschen auch, oder jetzt, warum das so auch so der absurde Held ist, weil der auch nicht so wirklich so, also der nimmt sich, glaube ich, also mir kommt so vor, dass er sich gar nicht so wichtig nimmt. Also weil die anderen sind immer so wichtig, so, und ich hasse immer so diese Wichtigtour, und hier, lasst mich zur Seite alle, ich muss so durch die Welt retten.
Ich bin
so.
Arzt.
Ich lasse, ja. Oder also dieses, es ist so wichtig und ich finde es so wichtig, was ich mache und ich muss jetzt hier, und da geht es ja oft nur um mein selber, ich muss jetzt hier die Jungfrau retten vor dem Drachen, aber warum mache ich das? Mache ich doch für mich. Es geht doch weder, es geht doch um gar nichts. Es geht nur, dass dann alle mich, es gibt auch diese Helden, die dann immer so angehimmelt werden. Ja. Der Sisyphus, der kommt mir gerade so vor, das ist so ein Schelm auch. Das ist fast schon, genau, das geht so fast schon aus, so Trickster Gott. Er ist halt kein Gott, aber es ist schon.
Er ist ein Sterblicher, genau.
Ja, und man merkt, dass ihm es auch ein bisschen egal ist, glaube ich. So. Also der kommt mir so vor, als ob er mit dem.
Also, was heißt egal? Er,
er will sich mit ja Zeus anlegen.
Er hängt ja am Leben
irgendwie. Ja, das ist ja das Absurde.
Er hängt ja am Leben.
Das ist ja das Absurde.
Er kommt ja zweimal dem Tod davon.
Genau, aber er legt sich mit Zeus an.
Ja.
Das heißt, so arg ernst kann er es dann auch wiederum nicht nehmen. Wenn du einen Zeus verpatcht, ja. Lecco mio, ja. Das ist schon.
Also er beweist auch Mut.
Ja.
Und er hat da sicherlich auch schon sich denken können, dass das eventuell nicht gut wird.
Ja, genau,
also da das, bahnt sich schon ein bisschen die Tragik
aber an. Aber deswegen passt es wieder zu dem, was wir vorhin gesagt haben, dass er wahrscheinlich nicht so arg in die Zukunft denkt. Er denkt.
Eventuell, ja.
Weil er denkt so, okay, irgendwann werde ich sterben. Klar, ich finde das Leben aber trotzdem gerade cool.
Wobei natürlich, wenn er seiner Frau sagt, bestatte meine Leiche nicht, dann hat er schon in die Zukunft gedacht.
Das war vielleicht schon, ja. Aber mir kommt, also ich finde, der so ein bisschen.
Der ist auf jeden Fall nicht unsympathisch.
Ich finde ihn witzig.
Der ist nicht unsympathisch, ja.
Ja, crazy, okay.
Was vielleicht noch ein ganz witziger Funfact ist, seine Frau, die Merope, die ist eine der Plejaden, also das sind Nymphen.
Ah ja, cool.
Und die Plejaden gibt es ja auch als Gestirn.
Genau.
Ich weiß nicht, sind die im Perseus zu sehen? Es sind so sieben Gestirne, also ah, das sind sieben kleine Sterne.
Ja.
Die sieht man aber mit bloßem Auge.
Ja.
Sind jetzt nicht so super hell. Und die sind sehr eng beieinander und weil es eben sieben sind, sind es die Plejaden, weil die Plejaden waren sieben Schwestern in der griechischen Mythologie. Und die Merope, seine Frau, ist tatsächlich der am schwächsten leuchtendste dieser Sterne. Und angeblich wird bei Apollodor überliefert, weil, also ist ein antiker Schriftsteller, der sagt, der Stern leuchtet deswegen am schwächsten, weil sie sich geschämt hat, mit einem Sterblichen eine Ehe eingegangen zu sein.
Okay, verrückt.
Aber eigentlich ist der Sisyphos ganz cool. Und auch als Vater des Odysseus, der dann ja als der Listenreiche immer betitelt wird.
Also ich find es nochmal, ich muss so fast überlegen, ob ich irgendwas vergessen habe, aber ich finde es schon irgendwie cool, jetzt nochmal über Camus nachzudenken, nachdem ich halt vor über 10 Jahren mich intensiv mit Camus beschäftigt habe. Und eigentlich, mich beruhigt es tatsächlich eigentlich auch ein bisschen, wenn ich mir überlege, hey, irgendwann bin ich tot. Eigentlich beruhigt mich das. Mich beruhigt es auch, und ich kann das jetzt auch gar nicht philosophisch begründen, würde Camus übrigens ja auch gar nicht so arg so. Mich beruhigt es immer, in den Sternenhimmel zu schauen. Einfach zum sehen, ich bin so klein. Und da gibt es auch.
Die Unendlichkeit dann.
Ja, und für uns. Und es gibt ja auch dieses, ich weiß nicht, ob du das Bild kennst, da gibt es so ein Bild von der Milchstraße, so ganz groß, dann gibt es so einen kleinen roten Pfeil nach hinten links, und da steht irgendwie drauf, hier machst du dir Sorgen und zahlst Steuern. Und das ist auch. Okay. Und das finde ich voll
gut. Ich kenne es nur, sie befinden sich hier.
Ja, aber das, ja. Und das ist auch so ein bisschen beruhigend. Und mich beruhigt es teilweise, in den Sternenhimmel zu schauen, weil irgendwie ist es für mich gut, klein und unbedeutend zu sein, weil dann macht es auch nichts. Weil dann, weißt du, wenn ich jetzt so quasi was falsch mache. Im Christentum, ich kenne mich nicht aus, wie gesagt, aber es gibt andere Denkrichtungen, denen kannst du was falsch machen, im Kapitalismus kannst du auch was falsch machen, indem du nicht reich wirst, indem du nicht das Geld für dich arbeiten lässt oder wie auch immer. Aber hey, es ist doch alles entspannt. Im Endeffekt sind wir halt alle tot und ob neben mir im Grab, neben mir ein Milliardär liegt.
Also
das ist irgendwie beruhigt mich das.
Kann ich voll nachvollziehen, gerade im Angesicht der Ewigkeit, dass man dann irgendwie auch vielleicht manche Sorgen nicht so ernst nehmen muss. Allerdings glaube ich schon, dass ich darin auch die Gefahr birgt, sich selber klein zu machen. Und wir hatten ja vorher dass man diese Absurdität, dass die eben auch dazu führen kann, dass man sich dann einer religiösen Macht, einer Gottheit wieder unterwirft, um darin den Sinn zu finden. Und das ist dann ja auch dieser Begriff so Demut gegenüber dem Gott. Das ist ja auch was mit sich selber dann ein Stück weit erniedrigen, sich unter diese Gesetze des Gottes stellen. Und ich finde, da ist dann wiederum eine Gefahr.
Ja,
ich meine, ich weiß, wie du es meinst, glaube ich zumindest.
Ja.
Du meinst jetzt nicht in einem religiösen Sinne.
Nee, genau.
Und das natürlich einen, ich nenne es mal, eine gewisse Ehrfurcht ergreift. Gerade wenn man so an, wow, wie groß ist das Universum, und dagegen ist natürlich witzlos, was wir hier auf der Erde machen. Also wenn man auch an so
Grenzstreitigkeiten denkt. Aber für mich ist das so, dass dadurch werde ich quasi erst tatenkräftig. So. Also ich habe dann erst recht Bock, weil wenn ich jetzt, Also man legt sich nicht aufs Sofa. Also ich glaube, man legt sich eher dann aufs Sofa und macht nichts, wenn man denkt, boah, ich sollte wegen morgen noch das und das machen. Ich muss noch das vorbereiten für morgen. Ich muss noch das machen. Und wenn du sagst, hey, es gibt keinen Morgen, dann stehst du direkt auf und fängst an, Cicero zu lesen oder sowas. Keine Ahnung. Oder also da fängst du direkt an, was zu machen. Und so. Aber ja. Wenn, du machst ja nur deswegen nicht auch, weil du denkst, oh Gott, ich muss, und du siehst so, so viel zu viel. Aber wenn ich denke, hey, ist eigentlich alles völlig egal. Also bei mir, ich setze mich, wenn ich nicht noch denke, oh, ich muss noch das und was denkt denn der und bla und Hirnzwang und Hirnzwang und ich sollte doch noch das machen. Und übrigens würde natürlich auch Sisyphos niemals Dating-Apps benutzen, weil die sind ja auch mal so in die Zukunft gerichtet, so vielleicht antwortet stimmt, die ja. mir, vielleicht treffe ich mich mit dieser Person irgendwann mal.
Und keine Ratgeber und Horoskope.
Ja, lesen. Und deswegen, das ist einfach nochmal wichtig, dass es ist alles was Positives, es ist alles was im Hier und Jetzt und da kann man auch viel in der Camus-Biografie noch, wie er früher als Kind irgendwie... Nur noch kurz zur Einordnung, der Mythos des Sisyphos wurde 1942 geschrieben, dass er halt einfach, der hat als Kind auch einen Tag rein gelebt. Und
später, also während des Zweiten Weltkriegs, genau.
Genau, aber der, also als Kind war davor, da hat er so in den Tag rein gelebt und das hat viel geprägt, aber jetzt bevor man nochmal, also in 2-3 Jahren können wir mal, also weil es wird ja hoffentlich nicht die letzte Folge, die wir aufnehmen, können wir dann mal auch mal vielleicht tatsächlich irgendwann mal auch sowas machen wie die Pest besprechen oder sowas, fände ich cool, aber das, dafür haben wir noch viele, darüber, davor reden wir schon noch über irgendwelche Maisgötter und über Laozi und so weiter.
Genau.
Heute kochen wir schon wieder nicht. Es ist gerade
immer noch. Nee, wir stürzen uns nochmal in ein Mikroabenteuer.
Genau.
Genau. Ein Festle in der Stadt.
Das Henkersfest.
Genau. Und da gibt es hoffentlich...
Da gibt es internationales Essen, stand auf der Homepage.
Perfekt.
Das machen wir heute.
Dann gehen wir dahin.